Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Heute mit Edward Albees modernem Klassiker Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Mein Name ist Axel Garde, ich bin der Dramaturg der Produktion und meine Gesprächspartner heute sind Stefan Maurer, der die Regie bei dieser Inszenierung führt, schon lange bei uns am Haus als Regisseur tätig, und Antje Weiser, Schauspielerin aus unserem Ensemble, die die Martha spielen wird. Hallo Stefan, hallo, hallo Antje.
Hallo.
Bevor wir loslegen, noch ein paar kurze Worte zur Handlung. Martha ist die Tochter eines Universitätsrektors und George, ihr Mann, arbeitet an eben jener Uni als Dozent im Fachbereich Geschichte. Nach einem offiziellen Empfang auf dem Campus kehren beide nach Mitternacht in ihre Wohnung zurück. Jedoch ist der Abend, anders als George vermutet, noch nicht vorbei, denn Martha hat auf Betreiben ihres Vaters ein junges Paar eingeladen. Nick, einen jungen, aufstrebenden Biologiedozenten, und seine Frau, von ihm liebevoll nur Süße genannt. Aber dieser Anstandsbesuch entwickelt sich anders als gedacht, denn Martha und George lieben es, Spielchen zu spielen. Bis zum bitteren Ende. Und den Autor des Stückes möchte ich heute nicht mit biografischen Daten vorstellen, sondern mit einem Zitat von ihm. Finde ich das auch, dass man das so mit in das Gespräch nimmt heute. Edward Albee hat einmal gesagt, wenn ich ein Stück schreibe, interessiert es mich, wie Menschen sich selbst und das Leben sehen. Ich habe noch nie ein Stück geschrieben, das im Wesentlichen nicht politisch war. Aber wir brauchen keinen Angriff auf das Spezifische oder das Bewusste, wir brauchen einen Angriff auf das Unbewusste. Soweit Edward Albee. Stefan, als das Werk uraufgeführt wurde, galt es schnell als Skandalstück, unter anderem wegen der sehr direkten Sprache, aber auch, weil auf der Bühne mit Martha eine Frau aus dem bürgerlichen Mittelstand sich dermaßen unflätig gebärdete. Hat das Stück heute noch diese verstörende Kraft?
Ein Skandalstück ist das sicherlich nicht mehr, denn es ist ja inzwischen ein Klassiker der Moderne, wie du es genannt hast. Das heißt, wir sind für die Bühne da sicherlich andere Heftigkeiten gewöhnt. Wenn man es überträgt aufs private Leben und wenn man selber in der Situation wäre, bei Martha und George zu Besuch zu sein, sähe das wahrscheinlich anders aus. Insofern, die Kraft ist da, aber der Unterschied von dem, was man sich inzwischen alles so vorstellen kann oder woran man gewöhnt ist.
Du meinst auch auf der Bühne gewöhnt ist.
Auf der Bühne gewöhnt ist und irgendwie in der Vorstellung. Also dass man ja denkt, man ist in der Vorstellung auch wesentlich weiter, als man es dann, wenn es real einen trifft, wirklich ist. Und das, so ergeht das ja auch ein bisschen aus heutiger Sicht dem jungen Paar.
Antje, als du das Stück zum ersten Mal, ich weiß nicht, gesehen hast oder gelesen hast, weiß es gar nicht, hast du
vielleicht
als
erstes gesehen.
Hast du den Film gesehen oder auf der Bühne, weißt du das noch?
Den Film.
Fandst du das Stück damals skandalös oder das, was du gesehen hast, skandalös? Und vor allem, wie war Martha für dich?
Also skandalös fand ich es nicht. Ich fand es faszinierend zuzuschauen, also wie so ein Unfall, wo man nicht wegschauen kann. Irgendwie, was die da miteinander anstellen. Und ich habe mich dann gefragt, warum bleiben die zusammen? Und wieso ist nicht schon vorher einer tot? Irgendwie. Und ich habe damals eher Martha erstmal natürlich, weil sie aktiver ist erstmal und das alles vorantreibt, als die böse, hysterische erlebt. Was ich jetzt aber anders sehe.
Ah, dann kommen wir nachher noch zu. Aber so, sie war schon für dich ein Magnet in dem Film.
Absolut, weil sie das ja alles antreibt. Also sie ist ja schon so der Motor des Ganzen und forciert das.
Albee, Stefan, wurde ja oft vorgehalten, dass er in seinen Stücken realistische Szenarien mit einer großen theatralen Überhöhung mischt. Was würdest du sagen? Wie viel psychologisches Kammerspiel steckt in Wer hat Angst vor Virginia Woolf und wie viel absurdes Theater? Und welche Auswirkungen hatte diese Frage auf die Gestaltung eures Bühnenraums?
Na, erstmal würde ich sagen, dass das, was dem Stück vorgehalten wird, ja genau die Qualität ist. Dass es tatsächlich diese Bandbreite abdeckt. Also, dass es sowohl realistisch vorstellbar als auch eine Überhöhung ist. Und die Überhöhung wiederum, also man kann ansetzen, ob, dass man das wirklich so im wirklich realistischen in der Kammer setzt oder dass man dabei auch mehr auf die Überhöhung setzt. Und den Weg sind wir für die Bühne gegangen. Das heißt, dass wir tatsächlich eher nach größeren Umsetzungen gesucht haben, die dann wieder auch auf das Realistische zurückbeleuchten.
War da auch ein Grund, dass ihr jetzt im großen Haus seid mit dem Stück?
Ja, sicherlich ist es so, dass, dass man hier so einen filmrealistischen Ton im großen Haus nicht so gut anschlagen kann, respektive, dass es ja auch verschenkt wäre. Und dass natürlich diese Sichtweise des Großen, wie die Emotionen auch in den Körpern sitzen, ja in dem Stück auch angelegt ist. Und das hat uns einfach auch mehr interessiert. Also da hat uns das eher in die Hände gespielt.
Und Überhöhung, was würdest du sagen, ist so sein, mit welchen Mitteln arbeitet dann Albi, um sozusagen eine realistische Szene größer zu machen und vielleicht auch für uns als Zuschauer, dass wir merken, es geht jetzt nicht nur darum, dass da in einem Wohnzimmer vier Leute sich bekriegen, sondern dass das vielleicht auch mehr ist, auch als Thema mehr ist?
Naja, wenn man jetzt mit einem filmischen Vergleich, also wenn man das nimmt, wenn man sich Filme von Cassavetes oder in Folge anguckt, die ja über eine Improvisation laufen, also wo die real gesprochene Sprache einen fasziniert und man irgendwie da, dann ist ja das Stück von Albi durchkomponiert. Es ist ganz stark rhythmisch gearbeitet. Das heißt, dass eigentlich diese Rhythmen auch in die Körper gehen und das haben wir in Proben, würde ich auch sagen, gemerkt, dass das passiert. Mhm. Also insofern ist darin das, was erstmal nach Alltagssprache anmutet, die Überhöhung schon geschrieben. Mhm.
Ist das eben, wenn du sagst Rhythmus, das heißt, für euch war dann auch so Tempo ein großes Thema bei den Proben?
Naja, diverse Rhythmen. Also das, ja natürlich, wenn man über Rhythmus spricht, hat das mit Tempo zu tun. Es hat aber was mit innerem Tempo zu tun. Es hat auch was mit dem Überrollen zu tun, dass es also die Sprache so ist, dass teilweise nicht zu Wort gekommen lassen wird und das aber rhythmisch gesetzt ist. Es hat was damit zu tun, dass diese Spiele ja auch einen physischen Druck dann auch immer aufbauen. Also das Physische, also letztendlich, wie die Sprache in den Körper geht, ja.
Und Antje, für dich als Schauspielerin, ist das überhaupt so in der konkreten Rollenfindung ein Thema, ob jetzt ein Stück realistisch geschrieben ist oder absurd? Und wie hilfreich oder auch wie verstörend war für dich die Entscheidung, hier vom Regie-Team diesen eher abstrakten Bühnenraum zu nehmen?
Also am Anfang, beim Start, sag ich mal, von Proben finde ich es oft schon einfacher, was Realistisches zu haben, weil man natürlich die Figur klarer hat, die Situationen klarer hat.
Das heißt, sich mehr einfühlen kann, ist es das, was dann es einfacher macht für dich?
Ja, ich habe eine klarere Vorstellung erstmal davon. Mhm. Ja, mehr einfühlen und ja, und man kann sich irgendwie, habe ich das Gefühl, schneller fallen lassen. Beim Absurden muss man ja oftmals, kommt drauf an, wie absurd, also das ist jetzt so eine Mischung, Virginia Woolf, aber wenn es so richtig absurd ist, muss man ja erstmal so einen Boden schaffen, was ist das, was spielt man überhaupt, welche Spielweise, wobei über die Spielweise haben wir uns jetzt hier auch natürlich ausgetauscht. Aber dann später im Verlauf der Arbeit, muss ich eigentlich sagen, macht es für mich nicht so viel Unterschied, ich mache einfach, was fürs Stück vonnöten ist, sag ich mal so. Und toll ist es natürlich, wenn es so sich mischt, wie jetzt in Virginia Woolf. Also, dass man letztendlich schon eine klare Handlungsstrang hat und weiß, wohin und wie, aber dann doch frei ist in der Gestaltungsmöglichkeit und nicht beschränkt auf den puren Realismus.
Und hat dir dann diese abstrakte, freie Bühne zugespielt?
Ja, also da gab es verschiedene Phasen. Am Anfang habe ich ja gehört, wir machen das auf der großen Bühne und dachte, oh weia. Weil man es ja so als Kammerspiel sieht und so klein und ziseliert auf dem Sofa, so in so einer Höhle. Ja. Und dann habe ich das Bühnenbild gesehen und dachte, ah gut, dass es nicht realistisch ist, dass es so groß offen ist. Dann zweite Phase, Probenbeginn. Und da ist man so, wo man denkt, was mache ich jetzt mit nix?
Okay.
So irgendwie so, was mache ich, wenn ich nix habe? Kein Sofa und so. Dritte Phase war dann, dass es natürlich toll war, dass man dadurch halt so frei war. Aha. In der Gestaltung und in der Spielmöglichkeit und das Spielen halt dadurch mehr, den Spieltrieb mehr auslöst.
Das heißt, also auch dann mit deinen Kollegen zusammen, Jan-Hinak Ahnke, Christina Polzer und Tom Hospice, das hat dann eure Dynamik eher befruchtet, würdest du sagen?
Ich glaube schon, ja. Weil man sich halt nicht einschränkt in klein-klein und super realistisch, sondern auch mal ganz andere Sachen. Also sich einfach mal frei fühlen kann. Ah. Und das war dann zum Schluss letztendlich toll. Aha. Oder ist toll.
Toll, toll, toll. Kommen wir jetzt vielleicht nochmal dann konkret auch ins Stück, Stefan. Martha und George werden ja, ich sag mal, als gut situiertes Ehepaar präsentiert und also man darf doch annehmen, vielleicht auch unglücklich. Wie würdest du die beiden beschreiben?
Ja, unglücklich oder irgendwie ein Leiden am Leben oder schon, aber das geht ja dann letztendlich in verschiedenen Ausformungen fast jedem so. Mhm. Ich denke erstmal, dass das als Paar sehr... stell mir das ja romantisch vor. Ich glaube, das ist ein
romantisch? Das ist ein Begriff, den ich jetzt nicht bei diesem Stück vermutet hätte.
Ich glaube, dass es ein wildes Paar war, die aufbrechen wollten und die einfach viel vorhatten. Es wurde ja auch beschrieben, wie er mit der Mähne. Und nein, also ich glaube, dass die eigentlich sozusagen als Paar auch gegen den Rest der Welt losziehen wollten. Das Unglück ist eben vielleicht auch in einem gut situierten, auch, dass man dann aber... Naja, er hat eine Professur, sie ist Tochter des Rektors und hat darüber auch, wenn sie dort bleibt, also es ist einfach dann auch Geld da. Also so stelle ich mir das vor, man bleibt einfach hängen. Und das Hängenbleiben, wenn man eigentlich ganz groß rausfällt und man bleibt hängen und dann bleibt man auf sich hängen, dann bildet sich eine Blase. Und in diese Blase konnten sie wiederum über die Fantasie sehr kunstvoll ausfüllen. Aber es ist natürlich trotzdem, da es sich um sehr intelligente Menschen handelt, ist ihnen nicht entgangen, dass es trotzdem eine Blase ist und dass es nichts was zu tun hat, womit sie begonnen haben. Mhm. Insofern sehe ich darin, dass, wenn man von Unglück spricht, sehe ich darin auf jeden Fall das Leidenspotenzial und das ziehen sie aber gemeinsam durch. Ja.
Und Andi, für dich jetzt aus deiner Binnenperspektive sozusagen als Martha, wie empfindest du Martha auch in dieser Ehe?
Also ich glaube, dass sie viel zarter ist, als sie vorgibt. Mhm. Und eigentlich...
Also harte Schale, weicher Kern.
Ja, wenn man es... Ist natürlich immer sehr schwarz und weiß, ja. Aber klar. Mhm. Und letztendlich, was ja bei vielen Menschen... dahinter steckt, glaube ich, dass sie einfach geliebt werden will und dem immer hinterher rennt. Schon als Kind ihrem Vater, dass sie da Aufmerksamkeit will und dem hinterher rennt und das irgendwie nicht schafft, das so zu bekommen, wie sie will. Sie hat, glaube ich, auch Vorstellungen vom Leben gehabt, die nicht eingetreten sind durch Unfruchtbarkeit, Kinderlosigkeit, dass George nicht so funktioniert, wie sie will. Oder wie sie sich das vorgestellt hat. Mhm. Und ich glaube, sie bleibt weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Und das weiß sie auch. Mhm. Und dadurch kommt, glaube ich, auch diese Unzufriedenheit, die sie hat. Weil sie parallel dazu ja so eine wahnsinnige Lebensgier auch hat. Und was will. Und sie gibt ja auch irgendwie nicht auf. Ist vielleicht eine eigenwillige Art. zu leben, aber sie lässt sich ja nicht fallen. Sie pusht ja immer und pusht. Ob das gut ist, sei dahingestellt, aber sie will ja, sie will was. Ja, und dadurch kommt auch in dieser Beziehung mit George ja diese, sagen wir mal so, schonungslose Leidenschaft.
So. Und jetzt in der Begegnung mit Nick und Süße, sind die für sie Spielmaterial oder?
Also erstmal schon, ja.
Und Stefan, jetzt eben Nick und Süße, also wie würdest du dieses junge Paar charakterisieren und etwas forsch gefragt, gibt ein Autor seine Figur nicht eigentlich schon preis, wenn sie als einzigen im Stück nur mit Kosenamen angeredet wird?
Nee, der gibt die Figur weniger preis als ein Verhalten, ein Verhaltensmuster. Also wenn, könnte man es als Angriff auf Nick sehen, dass er seine Frau immer nur mit Süße bezeichnet. Auf der anderen Seite macht sie da auch mit. Und das ist sozusagen das, was man ihm vorwerfen kann. Auf der anderen Seite zeichnet er die Figur dann aber auch wesentlich kräftiger und auch vielschichtiger, als es der Kosename irgendwie offenbart. Also es ist ja jetzt nicht eine Woody Allen-Komödie, wo dann irgendwie die Blondine, einfach glaubt.
Das müsst ihr jetzt erklären. Die Hörer sehen euch nicht. Das muss jetzt, es ist kurzer Einschub, ein probeninterner Gag, kann man das sagen?
Das ist Text.
Text.
Ja, es kommt einfach. Also sie ist nicht rein die Fickmaschine.
So nennt Nick sich eines Mal.
So nennt Nick sich einmal, aber auch sie ist es nicht, sondern da gibt es wesentlich mehr Dimensionen. Bei beiden, die versuchen sie allerdings unter dem Deckel zu halten und insofern ist natürlich, sind die Methoden der Fantasie von George und Martha letztlich auch Aufklärungsarbeit, weil sie vieles ans Tageslicht befördern. Das ist sozusagen ein Kollateralnutzen, weiß gar nicht, wie intendiert, aber auf jeden Fall führt die Übertäuschung zur Wahrheit, würde ich mal sagen. So kommen Dinge ja raus über eigentlich lauter Spiele.
Und eben jetzt Nick, du hast jetzt das eine Wort schon genannt, aber er wird ja so als das pralle Leben präsentiert. Ist das so der Gegenentwurf zu George?
Es ist auf jeden Fall ein Gegenentwurf, weil er also heute, damals konnte Orbe das noch nicht so wissen, oder beziehungsweise wahrscheinlich wusste er es schon und es ist einfach nur ist einfach viel mehr, hat sich verbreitet. Also das, was früher der amerikanische Traum war, ist ja halt jetzt die Selbstoptimierung und daran arbeitet er und George ist ja nun jemand, der sich wirklich im Geist, einfach wirklich im Geistigen bewegt und da irgendwie auch wenn man eine auf der einen Seite die Selbstoptimierung hat, hat man auf der anderen Seite Liberté toujours. Also wie diese Werbung. Also es ist eigentlich eher das sich treiben lassen können. Und das sind natürlich, das sind Gegenmodelle. Das ist ein Gegenmodell von einer sozusagen intellektuellen Freiheit und Effizienz.
Also George spitzt es ja sogar im Stück einmal zu, indem er so eine flammende Rede auf das kulturelle Erbe hält und wie wichtig so etwas für die Gesellschaft ist und setzt sich sozusagen als Gegenposition zu Nick, den er sag mal, als Repräsentanten für kalte, rationale Vorgehensweise sieht. Findest du noch, das ist ein aktueller Konflikt, du hast schon gesagt, ist es heute einfach nur anders? Ja. Was sich da im Stück als Konflikt darstellt?
Nein, ich glaube, das hat sich zugespitzt. Das ist ja tatsächlich insofern, wenn Orbe sagt, dass er über private Dinge schreibt, die aber immer politisch sind, ohne sichtbar politisch zu sein, so hat er damit tatsächlich schon etwas vorgezeichnet, was wir ja jetzt immer wieder auch und auch in aktuellen Stücken ja als Thema haben, nämlich das, was passiert mit dem Menschen, wenn er sich selber nur noch unter dem Aspekt der Selbstoptimierung sieht. Das Ganze spielt im Uni-Bereich. Mhm. Die Uni ist durchlaufen sozusagen gewissen Renovierungsprozessen, die weniger sozusagen den Aspekt, dass man irgendwo hingeht und den Geist frei und nicht mit einer Intention frei laufen lassen kann, zugunsten der wirtschaftlichen Nutzbarkeit. So sehe ich zumindest ganz viele Reformen an der Universität, und das ist ja nun eigentlich ein wesentlicher Kern. Also das wird ja von Politikern immer beschrieben, dass das darin sozusagen ist, liegt das Zukunftspotenzial, und sie betrachten es aber rein wirtschaftlich. Ob die einzelnen Politiker das so betrachten, aber es wird auf jeden Fall so umgesetzt. Insofern haben wir genau an dem Bereich, in dem Milieu, in dem das spielt, haben wir eine Zuspitzung, wo man am Ende vielleicht sagen kann, eigentlich für die Lehre, Gott, das weiß man, also dann kann man irgendwie Wikipedia nehmen.
Bücher kaufen, zu Hause lesen.
Und die Forschung sourcen wir aus, dann sollen die Leute doch gleich zu Bayer gehen oder zu Google oder was auch immer. Mhm. Also das wäre sozusagen der nächste Schritt weiter. Insofern ist das nicht nur anders, sondern etwas, was da in der Anlage vorhanden ist. Und das scheint ja eine Anlage unserer Gesellschaft zu sein, weitet sich ja immer enorm aus. Mhm. Also insofern ist das ein Klassiker, nicht nur was jetzt die Ehedramatik angeht, sondern natürlich auch von unserer Lebensart und von den Gefahren, die sie bietet. Mhm.
Eine abschließende Frage fähig noch für dieses, wie ich finde, sehr schöne Gespräch. Ich bin ja also Zeit meines Lebens Single, und wenn ich so auf das Stück schaue, dieses Ehedrama, wie du es auch gerade genannt hast, denke ich manchmal schon, das ist aber starker Tobak, was sich da Olbi ausgedacht hat. Ihr beide seid jetzt ja seit Jahren in Partnerschaften, also klärt mich auf. Wie viel Übertreibung steckt in dem Stück und wie viel Wahrheit?
Dann schau mal Reality TV.
Oh!
Kann ich dazu nur sagen.
Also viel Wahrheit.
Wohl ja. Also ich denke, jeder führt seine Beziehung anders, glaube ich. Also ich wollte jetzt nicht so eine Beziehung führen, sagen wir mal so. Gott sei Dank ist es auch nicht so. Aber ich glaube, da gibt es Abgründe. Ich stelle mir Gründe. Also ich glaube, dass alles immer möglich ist. Ne?
Okay.
Und ich glaube, ja, da gibt ja dann Mord und Totschlag auch. Aber ich dachte wirklich als erstes jetzt da an Reality TV und dachte, oh mein Gott.
Ja.
Ja, also erstens ist es keine Anleitung zu unglücklich sein, also es geht auch anders. Zweitens ist das, glaube ich, tatsächlich so, dass dieses Auspowern der Möglichkeiten etwas ist, was sich immer weiter betreibt. Insofern ist das, glaube ich, mit dem starken Tobak, da hat die Realität auch, ist sie einfach viel weiter gegangen, dass man inzwischen ja alles Mögliche und einfach ausprobiert, weil es denkbar ist. Das ist wieder dieser Freiheitsaspekt, und da gehen die Leute jetzt auch immer weiter. Insofern glaube ich, unabhängig von Single oder Paar oder sonstigem, dass da so viel einfach Mist gebaut wird auch, dass wir hier in dem Stück eigentlich doch in uns eigentlich in einem sehr zivilen Rahmen bewegen.
Ja, finde ich auch im Vergleich zu manchen anderen.
Weil es geht ja letztlich Dinge. Ja immerhin dabei trotz allem um Liebe. Also das ist, wie auch immer das jetzt alles irgendwie weitergeht, es ist auf jeden Fall ein Liebesdrama. Und insofern steckt da tatsächlich ein ganz lebendiger Kern drin und auch bei alledem auch noch Hoffnung. Also das ist, ich sehe das eben nicht nur als ein Zerstörungsakt oder ein Zerstörungsakt, wie weit kann man immer weitergehen, dass man tackert sich die Zunge an und findet das lustig oder sowas. Nein, sondern hier geht es ja tatsächlich auch um was zu finden. Mhm. Es geht ja tatsächlich um Menschen, es geht um Liebe. Insofern sehe ich das gar nicht so sehr als so ein Tobak.
Ja, aber was du gesagt hast, so Zerstörungsakt, ja. Manchmal muss man auch Tabula Rasa machen, um neu anzusetzen. Manchmal muss man Sachen einfach kaputt machen, weil sonst kein neuer Boden da ist. Und das wäre ja die Chance für die beiden.
Hoffnung und Liebe. Wer hätte gedacht, dass ein Gespräch über Wer hat Angst vor Virginia Woolf damit endet? Vielen Dank für das schöne Gespräch, euch beiden und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß im Theater, wenn das Stück dann gezeigt wird. Wir freuen uns auf Sie.